Biblische Gemeinde, was ist das? Und ich möchte gerne dazu aus der Heiligen Schrift einen kleinen Abschnitt lesen aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, die Verse 14 und 15. Dies schreibe ich dir und hoffe, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber erst später komme, sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Wir weihen heute Morgen Gemeinderäume ein. Wir haben uns in den letzten 2 Jahren fast 100 Mal im Wohnzimmer von Familie Wunschig getroffen und ab heute also hier in diesem schönen Raum, wo früher Mannequins über den Laufsteg getippelt sind, da sitzen wir jetzt hier und hören auf das Wort Gottes. So können sich Räume verändern, so können sich Menschenleben verändern. Unser Gott kann wirklich große Veränderungen herbeiführen. Für uns als kleine junge Gemeinde ist diese Einweihung natürlich ein ganz großes Geschenk und ihm sei allein die Ehre dafür. Aber vielleicht fragen auch einige unter uns heute Morgen, wozu denn dieser ganze Aufwand? Warum denn noch eine Gemeinde hier in Käfertal? Es gibt doch schon 2 große Kirchen, in denen vielleicht mehr Plätze frei sind als besetzt. Da würden wir doch alle gut noch reinpassen. Warum denn noch eine Gemeinde? Warum gehen wir nicht dorthin? Wozu eine neue Gruppe? Dann gibt es vielleicht noch mehr Verwirrung im religiösen Lager. Und warum nennt ihr euch dann auch noch biblische Gemeinde? Was ist das überhaupt? Das ist unser Thema heute Morgen. Biblische Gemeinde, was ist das? Und ich möchte gerne ein paar Punkte dazu sagen. Erstens, in einer biblischen Gemeinde wird nicht die Schrift kritisiert, sondern werden Menschen vom Wort überführt. Schaut, wir leben in einer Welt, in der alles relativ ist. Seit der deutsche Philosoph Hegel seinen Lehrsatz aufstellte, These und Antithese ergibt Synthese. Eine Behauptung und da ist eine andere, daraus wird eine neue Wahrheit, so von beiden etwas. Und dann wieder These und Antithese ergibt wieder Synthese. Dieses Prinzip prägt unsere Gesellschaft, das Denken aller modernen Menschen. Und seitdem gibt es keine absolute Wahrheit mehr. Alles ist relativ und relativierbar. Die Theologie übernahm diese Sicht von der Philosophie und ging damit an die Bibel ran. Jahrhundertelang war die Bibel ein Fixum, ein fester Punkt, an dem man sich orientieren konnte, ein festes Fundament. Aber jetzt ging man damit an die Bibel ran und das Ergebnis war verheerend. Die Heilige Schrift wurde so lange geschält wie eine Apfelsine oder wie ein Nuss, bis man den angeblich historischen Kern fand. Den Rest warf man als Ballast über Bord. Heute wird an den theologischen Fakultäten fast durchgängig bibelkritische und feministische Theologie gelehrt. Und die Theologen, die von dort kommen, prägen auf lange Sicht die Gemeinden im Land. Und darum sieht es heute in den Kirchen weitgehend so trostlos aus. Nur noch circa 5% der westdeutschen Bevölkerung besucht überhaupt den Gottesdienst. Mehr als 95% der Pfarrer und Priester wissen nicht, wie sie einem Menschen den Weg zum Glauben an Jesus Christus weisen könnten. Über 300.000 Menschen verlassen jährlich die Kirchen. Und die Heilige Schrift ist schon lange nicht mehr der absolute Maßstab für Lehre und Leben. Schaut, das Fundament ist ausgehöhlt. Der tragende Pfeiler ist brüchig geworden. Das schmerzt uns. Wir leiden unter diesen Nöten in unseren Kirchen. Wir wollen das nicht richtend und von oben herab sagen. Wir leiden unter diesen Zuständen. Archimedes hat einmal gesagt, gebt mir einen festen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln. Hier ist der feste Punkt. Die Bibel, das von Gott inspirierte Wort, die Heilige Schrift, absolute Wahrheit. Wir glauben an die Wahrheit der Bibel, nicht weil wir unseren Verstand an der Garderobe abgegeben hätten, sondern weil wir den Inhalt dieses Buches geprüft haben und weil wir von seiner Botschaft überwältigt sind. Und da, wo eine Gemeinde an der Wahrheit der Bibel festhält, da wird diese Gemeinde selbst ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit mitten in diesem Relativismus, der uns umgibt. Die Gemeinde wird selbst eine Grundfeste, ein Pfeiler der Wahrheit, wo andere Menschen Orientierung finden können. Sie wird wie ein Leuchtturm, der weit in die dunkle Nacht hinausleuchtet. Und das möchten wir gerne sein, hier im Nordosten von Mannheim. Darum halten wir fest an der Wahrheit des biblischen Schöpfungsberichtes. Und wir haben gute Gründe dafür. Wir halten fest an der Wahrheit und Geschichtlichkeit des Alten Testaments. Wir halten fest an der Lehre von der natürlichen Verderbtheit und Verlorenheit des Menschen. Wir lehnen den Humanismus mit seinen Gedankengängen ab, dass der Mensch einen guten Kern hat. Wir halten fest an der Erlösungsbedürftigkeit des Menschen. Wir halten fest an der Jungfrauengeburt, an den Wundern Jesu, an Kreuz und Tod und Auferstehung, an seiner Himmelfahrt, an der Wiederkunft Jesu. Wir halten fest an seiner Einzigartigkeit, auch weit über alle Religionsstifter hinaus. Wenn alle Religionen gleichgültig sind, dann sind sie uns alle gleichgültig. Dann können wir darauf verzichten. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das ist Absolutheitsanspruch, aber an dem halten wir fest. Wir halten fest daran, dass es ein gerechtes Gericht Gottes geben wird und eine ewige Verdammnis der Verlorenen, aber auch eine vollkommene Erlösung durch das Opfer Jesu Christi und eine ewige Errettung der Glaubenden. Wir halten fest daran, weil es die Bibel bezeugt und weil uns der Heilige Geist von diesen Wahrheiten überzeugt hat. Was andere tun, können wir nicht ändern. Aber in einer biblischen Gemeinde wird nicht die Schrift kritisiert, sondern Menschen werden vom Wort überführt. Das führt uns zum zweiten Punkt heute Morgen. Eine biblische Gemeinde wird Sünder aushalten, ohne sie loswerden zu wollen, aber Sünder werden die Gemeinde nicht aushalten, ohne ihre Sünde loswerden zu wollen. Vor kurzem hatten wir einen interessanten Bibelabend. Wir haben uns mit der Person Jesu Christi beschäftigt. Das Johannesevangelium sagt von Jesus, dass er voller Gnade und Wahrheit war. Und das wünschen wir uns auch hier für die Gemeinde. Jesus war voller Gnade, das heißt, er war einladend. Menschen fühlten sich wohl in seiner Nähe. Sie spürten, dass sie in ihrer Person angenommen wurden. Selbst die Zöllner und Dirnen, die Ausgestoßenen der damaligen Gesellschaft, sammelten sich um ihn. Jesus hatte und hat ein Herz für Sünder. Ich hatte mal einen Stempel, da stand drunter Jesus, Doppelpunkt, ein Herz für Sünder. Jesus liebt die Sünder, aber er hasst die Sünde. Das ist eine Spannung. Er liebt die Sünder, aber er hasst die Sünde. Und wir sollten auch lernen, Sünde zu hassen, zu verabscheuen, weil Sünde Gott entehrt und weil Sünde nicht nur das irdische, sondern vor allem auch das ewige Leben zerstört. Sünde trennt von Gott. Jesus hasste die Sünde, aber er liebte die Sünder. Darum ging er, der von keiner Sünde wusste, dem Sünde völlig fremd war, der nie gelogen und nie gestohlen hatte, der nie eine Frau mit unreinen Gedanken angeschaut hatte, der nie stolz gewesen war, der nie unbarmherzig gewesen war gegen andere. Darum ging er, ohne Sünde, freiwillig den Weg ans Kreuz und wurde dort von Gott zur Sünde gemacht. Die Bibel sagt, dass Jesus Christus, als er am Kreuz hing, Sünde in Person war. Martin Luther konnte sagen, als Christus dort am Kreuz hing, da war er der größte Mörder und Ehebrecher und Heiligtumschänder, der je gelebt hat. Und dann hat sich der heilige Gott von diesem unsagbar Beschmutzten, der mit unserer Sünde beladen war, abgewandt. Und Jesus hat aufgeschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er ist hinabgestürzt in die tiefste Tiefe, in das Bodenlose, in die Hölle, dahin, wo wir sonst alle hin müssten. Damit wir nicht dahin müssen, ging Jesus dorthin, als der Verurteilte, als der Gerichtete. Martin Luther kann sagen, zwei Örter hat die Sünde. Entweder sie liegt auf Christus oder sie hängt an deinem Halse. Eins von beiden. Warum quälst du dich mit der Schuld deines Lebens? Darf ich einmal so ganz persönlich fragen. Willst du deine Sünde nicht loswerden? Wir haben eben in dem Erzählen von der Andrea gehört, dass eines Tages diese Frage brennend wurde in ihrem Leben und dass sie nicht mehr so weiterleben konnte und dass ihr klar wurde, da muss ein Neuanfang geschehen. Und sie durfte Christus ihre Sünde abgeben, ganz konkret bekennen, aussprechen, abwälzen auf ihn und glauben, dass er sie dort getragen hat am Kreuz und die Vergebung glaubend annehmen. Willst du es nicht auch so machen? Oder bist du noch gar kein Sünder in deinen Augen? In den 30er Jahren fuhren einmal ein paar Männer in einem Zugabteil und sie fuhren zu einer wichtigen Konferenz, zu einer Sitzung und sie wollten das noch ein bisschen vorbereiten und da war noch ein freier Platz im Abteil und sie hofften, dass da nicht noch jemand reinkommt und sich da hinsetzt, sonst hätten sie nicht so offen sprechen können. Und dann überlegten sie, wie machen wir das? Sie fragten den Schaffner, ob sie die Karte noch bezahlen könnten für den freien Platz. Er ließ es nicht zu. Und dann hatte einer eine rettende Idee. Sie brachten ein Schild außen an dem Abteil an, nur für Sünder. Sie waren die ganze Zeit ungestört. Überall stiegen Leute ein und aus, aber keiner betrat das Abteil. Nur für Sünder. Da wollte keiner einsteigen. Ist es nicht so, dass es uns auch grundsätzlich in unserem Leben so geht, da in dieses Abteil nur für Sünder, da wollen wir nicht rein. Wir wollen sitzen bei den Anständigen und Gerechten, bei denen, die sagen, tu Recht und scheue niemand, bin schon recht, da sitzen wir alle. Bis sich ein Mensch aufmacht und in das Abteil reingeht, nur für Sünder, da muss etwas geschehen. Da muss die größte Kraft des Universums wirken, der Heilige Geist, der Menschen davon überzeugt, dass sie in Gottes Augen schmutzige Sünder sind, verloren für Zeit und Ewigkeit. Und dann können sie kommen. Ach, ich möchte einladen heute Morgen. Wir wünschen uns, dass Menschen, die hier in die Gemeinde kommen, die Liebe Jesu Christi spüren, dass sie so angenommen werden, wie die Andrea angenommen wurde. Aber wir wünschen auch, dass sie die Wahrheit Jesu Christi erleben, dass der Heilige Geist in ihr Leben hineinleuchtet und sie auf ihr Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in uns ist, wie Paulus den Korinthern schreibt. Wisst ihr, ich darf denen sagen, die in unsere Gemeinde gehören oder auch in andere Gemeinden, wenn sich unbekehrte Menschen jahrelang in frommen Kreisen aufhalten können, ist das kein gutes Zeugnis für eine Gemeinde, ist ein Grund, Buße zu tun. Da stimmt etwas nicht. Wir sehen, eine biblische Gemeinde wird Sünder aushalten, ohne sie loswerden zu wollen. Aber Sünder werden die Gemeinde nicht aushalten, ohne ihre Sünde loswerden zu wollen. Vielleicht nicht gleich beim ersten Besuch. Das dauert vielleicht eine Weile. Aber irgendwann sollte das dran sein. Das gilt auch für uns als Gemeindeglieder. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und laufen in dem Kampf, der uns verordnet ist. Ich darf euch sagen, dass ich gestern einen Freund angerufen habe im Ruhrgebiet, mit dem ich eine ganz enge Verbindung habe. Und früher, als wir zusammen waren, haben wir uns oft gegenseitig auch unsere Sünden gebeichtet. Wir beide. Und haben unser Herz ausgeschüttet. Das habe ich gestern auch am Telefon getan. Nicht nur, weil heute Einweihung ist. Das war mir ein Bedürfnis schon seit einiger Zeit. Ich habe ihm einfach am Telefon gesagt, was in meinem Leben falsch gelaufen ist. Nicht, weil er mir die Sünde vergibt. Die hat mir Gott schon vergeben. Aber es tut gut, das auszusprechen. Das ist biblisch. Dazu mache ich Mut. Der englische Prediger Spurgeon ruft den Christen zu: Seid rein im Herzen, im Leben und mit den Lippen. Erlaubt euch keine unreinen Gedanken und Bilder, noch weniger unreine Worte. Vermeidet mit allem Ernst jeden unzüchtigen Blick, jedes zweideutige Wort, jede unreine Tat. Alles, was auf der Grenze der Unkeuschheit liegt, muss abgetan werden. Nur die reinen Herzen sind, werden Gott schauen. Macht einen Bund mit euren Augen, dass ihr nicht seht, was euch befleckt, und verstopft eure Ohren, dass sie nicht schmutzigen Reden zuhören. Bittet Gott, dass ihr euer Herz rein und heilig erhaltet. Bitte bewahrt eure Lippen, dass ihr nicht durch sündige Reden andere verderbt. Die Gefahr, dass ihr in grobe, offenbare Sünde fallt, fürchte ich nicht so sehr, als die, dass ihr etwas tut, was euch dem Weg der Sünde ein klein wenig näher bringt. Drittens. Eine biblische Gemeinde braucht nicht einen Pastor, der arbeitet bis zur Aufgabe, sondern viele Begabte, die ihre Aufgaben erfüllen. Ich glaube, wir kennen alle die Prediger mit der hängenden Zunge. Ich muss gestehen, dass ich auch schon zu ihnen gehörte. Festgestellt habe ich, zum großen Teil bin ich selber schuld. Wenn der Pastor alles an sich zieht und alles macht, dann bleiben nicht nur die Gemeindeglieder träge, sondern dann setzt sich der Pastor auch der meisten Kritik aus, wenn er alles macht. Dann steht er auch immer im Rampenlicht der Kritik. Manche Gemeinden wollen gerne so perfekte Leute da vorne, perfekte Prediger, Pastoren oder was auch immer. Die möchten gerne, ich darf es mal salopp sagen, eine eierlegende Wollmilchsau. Kennt ihr so etwas? Also ein Tier, was so eben alles kann und alles bietet. Und das kann keiner sein. Eine eierlegende Wollmilchsau. Ist einer lebhaft, dann nennt man ihn nervös. Ist er ruhig, dann fehlt ihm das geistliche Feuer. Hat er graue Haare, ist er zu alt für die Jugend. Ist er noch jung, dann mangelt es ihm an Erfahrung. Verändert er den alten Trott, ist er ein Modernist. Wahrt er die Tradition, dann hat er keine Ideen. Spricht er mit Konzept, dann fehlt der Predigt der Geist. Redet er frei, war es wieder einmal Schüttelobst. Hebt er die Stimme, hat er geschrien und geschimpft. Spricht er leise, war das ein Grund einzuschlafen. Studiert er noch viel nebenher, dann ist er ein Theoretiker. Geht er mal spazieren, besucht er in der Zeit besser die Alten. Redet er von Tagesereignissen, ist er politisch. Bleibt er beim Text, hat er keine Zivilcourage. Feiert er einmal mit Bekannten, ist er ein Weltmensch. Gebraucht er Fremdwörter, hängt er gleich den Akademiker raus. Also ihr seht, es ist schwer für einen, der da vorne steht. Und darum ist es gar nicht gut, wenn nur einer da vorne steht und alles sein will für alle, ist gar nicht gut. Der schafft das nicht, der ist permanent überfordert und andere sind unterfordert. Lasst uns lieber einen besseren Weg einschlagen, nicht wegen der möglichen Kritik, die ich nicht scheuen würde, sondern weil die Bibel einen anderen Gemeindeaufbau zeigt. Nicht einer, der arbeitet bis zur Aufgabe, nicht eine Ein- oder Zwei-Mann-Show da vorne, sondern viele, die ihre Gaben und Kräfte einsetzen. Weil die Gemeinde der Leib Jesu Christi ist und der Leib viele Glieder hat und weil nicht benötigte Glieder steif und träge werden, darum will Gott, dass alle Gläubigen für ihn tätig sind. Wir haben das in den letzten Wochen hier in der Bauzeit erlebt. Es gab auch mal ein paar Tage, da war es still hier auf der Baustelle, aber an manchen Tagen hat es gewimmelt. Der eine hat gesägt, der andere hat gehämmert, die nächsten haben gestrichen und andere, die gar nichts tun konnten in handwerklicher Hinsicht, die haben wenigstens mit dem Kehrblech und dem Handfeger gefegt oder gewischt und so weiter. Selbst die Jungs, die hier vorne sitzen, haben mitgeholfen. Irgendeiner und irgendwas konnte jeder tun. Liebe Hände im Hintergrund, die uns mit Nahrung versorgt haben und liebe Hände im Hintergrund, die für uns gebetet haben, gefaltet waren in der Zeit, wo wir hier am Werk waren. Das ist auch wichtig. In einer biblischen Gemeinde wird beim Gebet viel gearbeitet und beim Arbeiten viel gebetet. Und ich denke, das war so in der letzten Zeit. Da wurde auch bei der Arbeit viel gebetet. Unser Ziel, wenn meine Frau und ich einmal von hier weggehen, ist ein sehr hohes Ziel. Wir möchten gerne eine Gemeinde zurücklassen, die bibeltreu ist, die sich selbst multipliziert und in der jeder dem Herrn dient und alle Glieder auf die Wiederkunft Jesu Christi ausgerichtet sind. Gott kann es schenken, dass dieses hohe Ziel erreicht wird zu seiner Ehre. Wir haben es auf jeden Fall uns fest gesteckt. Lasst mich noch einen letzten Punkt anführen. Viertens, eine biblische Gemeinde erkennt man nicht in erster Linie am Sonntag im Gemeindehaus, sondern von Montag bis Samstag in der Schule, im Büro, am Fließband, in der Küche, beim Feiern und so weiter. Jesus Christus ist kein Sonntagsgott. Er ist ein Alltags- und Lebensgott. Was nützt das, wenn ich im Gottesdienst fromme Gedanken habe und nachher schreie ich meine Frau und die Kinder an oder betrüge den Staat um die Steuer oder mache andere krumme Dinge? Was nützt das? Die Bibel nennt das Heuchelei und Heuchelei ist Gott ein Greuel. Nein, wir wollen echte Christen sein. Wir wollen fröhliche Christen sein und wir wollen bekennende Christen sein. Denn wir sind den vielen sinnentleerten und schuldverhafteten Menschen in unserer Umgebung das Zeugnis des rettenden Evangeliums schuldig. Biblische Gemeinde ist kein Wohlfühlclub. Biblische Gemeinde ist auch kein Vergnügungsdampfer, wo die Gläubigen in den Liegestühlen liegen und sich von der Sonne des Glaubens bescheinen lassen und der Pastor Speisen und Getränke serviert, sondern biblische Gemeinde ist ein Rettungskreuzer, der versinkenden Menschen Hilfe bringt. Ich muss zum Schluss kommen. Wir haben in Deutschland mehr als 100.000 Wahrsager, die steuerlich registriert sind. Jede Woche werden tausende Kinder im Mutterleib getötet, auch hier in Mannheim, vielleicht bald Abtreibung auf Krankenschein. Wir haben eine Alkohol- und Drogenwelle. Wir haben Okkultismus und Pornografie an der Tagesordnung, die Volkskirchen zerfallen. Sekten wie Zeugen Jehovas, Neuapostolische Kirche, Mormonen, Scientology und so weiter wachsen ständig. Kurzum, wir haben in unserer Bevölkerung mittlerweile einen riesigen Prozentsatz, der heidnisch lebt und heidnisch ist. Wilhelm Pahl sagt, Europa ist das größte Missionsfeld der Erde geworden. Das ehemalige sogenannte christliche Abendland. Das größte Missionsfeld der Erde. Und der amerikanische Missionswissenschaftler Donald McGovern fügt hinzu, was Deutschland heute braucht, sind 20.000 neue Gemeinden. Über die Zahl können wir streiten, da will ich mich nicht festlegen, ob das 20.000 sind, aber neue Gemeinden braucht unser Land auf jeden Fall. Man kann nämlich nicht immer neuen Wein in alte Schläuche füllen. Da müssen auch neue Gemeinden her. Wir sind dankbar, dass eine davon hier entstehen durfte. Wir sind dankbar dafür, dass im Almenhof zurzeit eine weitere Gemeinde entsteht, dass in Neckarau, in anderen Stadtteilen, weitere Gemeindegründungsarbeiten begonnen wurden. Wir wissen auch, dass es außer uns hier in Käfertal Christen gibt. Das ist für uns gar keine Frage. Aber wir wollen Gott bitten, dass wir als Gemeinde fest werden dürfen, wachsen können und dass wir eine bibeltreue, sich multiplizierende Gemeinde werden, in der jeder dient und mitten im Materialismus alle auf den wiederkommenden Herrn ausgerichtet sind. Das ist unser Anliegen. Lass uns noch einmal zusammen aufstehen und miteinander beten. Herr, unser Gott und Vater, wir stehen jetzt in diesen Augenblicken vor dir, vor deinem Angesicht. Du hast dein Wort gebraucht, um uns anzusprechen, um zu uns zu reden. Und nun antworten wir dir im Gebet. Herr, wir wissen, dass wir die Welt nicht hindern können, Welt zu sein. Und wir wissen auch, dass wir die Kirchen nicht hindern können, Kirchen zu sein. Aber Welt und Kirche können uns nicht hindern, biblische Gemeinde zu sein und als solche Gemeinde hier zu leben. Wir danken dir, dass wir äußere Freiheit haben, um hier Gemeinde zu bauen. Und wir bitten dich ganz herzlich, Herr, in diesen Augenblicken, dass wir diese Räume dir allein weihen, dir, dem lebendigen Gott, für deine Ziele, für deine Zwecke, dass du hier verherrlicht wirst, dass hier deine Gemeinde gebaut wird, nichts anderes, und dass hier Menschen, die dich noch nicht persönlich kennen, zu dir finden dürfen. Wir beten, Herr, dass auch unsere Kinder hier in diesen Räumen dir begegnen dürfen, dass sie dich finden dürfen. Herr, wir beten, dass diese Räume eine Stätte sind, wo sich Menschen wirklich angenommen wissen und wo die Liebe Jesu Christi regieren darf. Herr, wir wollen einfach beten, dass diese Gemeinde eine lebendige Gemeinde sein und immer mehr werden darf zum Segen für diese Stadt. Amen.